On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wimbledon, die Marathon-Edition, ist tatsächlich auch mal zu Ende, nach gut 2 Wochen. Zudem beginnt in dieser Woche die Frauenfußball-WM in Neuseeland und Australien. Und in der Tour de France ist es so spannend wie schon lange nicht mehr. Und das alles und noch viel mehr in Folge 171 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderschönen Montagmorgen, David.
Hallo Benny und an alle, die uns gerade hören. Ja, ich freue mich ganz besonders auf diesen Wochenrückblick, weil er ganz gut zeigt, dass wir im Sport kein Sommerloch haben. Wir haben eine ganze Menge an Themen für euch vorbereitet. Wir blicken zurück, was das Turnier in Wimbledon in allen möglichen Gattungen dieses Turniers für uns bereitgehalten hat in den vergangenen Tagen. Dann hat die Tour de France natürlich auch ganz viel für uns bereitgehalten und wird das auch eine weitere Woche lang noch tun. Das freut uns ganz besonders. Da gucken wir natürlich ebenso drauf wie auf die schon begonnene Schwimmweltmeisterschaft, auf die Weltmeisterschaft im Triathlon, die am Wochenende in Hamburg stattfand, auf die Leichtathletik-Meetings, unter anderem mit der Para-WM und der Diamond League. Wir haben die Neuigkeiten aus dem Darts für euch, ebenso wie ein paar News aus dem Motorsport und blicken im Fußball dann natürlich neben den Transfers und Spielplanankündigungen vor allem auch darauf, was die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die am Donnerstag beginnt, für uns bereithält. Und ich denke, wir haben wieder einmal eine Menge vor und kann auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr dranbleibt, unter anderem auch bei Social Media @onthepitch_pod mit Instagram, YouTube, TikTok, allen möglichen Reels, da werdet ihr unter der Woche gut versorgt. Werden wir auch in der Woche auch in der heutigen Folge nochmal ansprechen, weil wir da so ein paar Verweise herstellen mit unter anderem unserem Athleten der Woche von vor ein paar Wochen. Und Benny, wir starten aber direkt rein mit ein bisschen Spielplanneuigkeiten. Das ist eben nicht nur im Fußball so, sondern auch im Handball. Es wird auch in der Handball-Bundesliga freitags und ganz neue Montagabendspiele geben. Das Ganze ja dann auch bei einem neuen Medienpartner. Aber das ist ja noch über einen Monat hin trotzdem spannend, was sich da im Handball jetzt tut.
Ja, definitiv. Auch vielleicht interessant, dass sich dann eines der Live-Spiele am Freitag und Montag dann jeweils auch Bild sichert im Free-TV dann. Dein ist natürlich da der neue große Anbieter, der da auch so ein bisschen in Nischensportarten reingeht, aber eben auch sich die Handballrechte vor allem gesichert hat, die größten. Das heißt, da kann man endlich mal dosiert an einem Ort den wichtigsten Handball finden. Das ist, glaube ich, auch für jeden Handballfan am leichtesten einfach. Und ich meine, habt ihr ja auch schon in Screentime Sport reichlich besprochen. Es ist ja wirklich hochkarätig, wie das Team jetzt schon besetzt ist. Als neues Startup vor allem konnte man sich da von Flo Nass, Florian Schmidt-Sommerfeld und Co. so viele Namen für Dein schon sichern. Das verspricht doch schon mal einiges.
Ja, das ist natürlich jetzt keine bezahlte Werbung. Trotzdem sind wir einfach sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Ihr könnt diesen Monat noch zuschlagen, dann ist das noch etwas günstiger. Schaut also da mal vorbei. Und dann stürzen wir uns direkt rein in das größte Rasentennisturnier des Jahres. Wimbledon liegt hinter uns, Benny. Ich finde natürlich nicht nur aufgrund des Herrenfinals vom gestrigen Sonntag, Alcaraz gegen Djokovic, geschichtsträchtig. Es ging ja schon früh los mit den spektakulären Nachrichten, wo ja dann eigentlich gar nicht mal so viel passiert ist.
Ja, ganz genau. Also natürlich erstmal zum großen Finale. Es war das Duell der momentanen Giganten. Ich glaube, das kann man sagen bei den Herren. Nämlich die Nummer 1 der Welt und die Nummer 2 der Welt. Mit einerseits natürlich Carlos Alcaraz und dem Nonplusultra trotzdem ja irgendwie Novak Djokovic, der einen Rekord nach dem anderen eigentlich gejagt hat. Hier aber tatsächlich nicht nur stolperte, sondern Wimbledon nicht für sich entschied. Denn Carlos Alcaraz gewann in 5 Sets über fast 5 Stunden am Ende das Turnier und damit sichert er sich seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open im vergangenen Jahr. Verteidigt damit natürlich Platz 1 und der Joker muss trotz eines guten Starts in das Spiel eine Finale-Niederlage mal wieder hinnehmen, was vielleicht ihn aber auch noch ein bisschen noch mehr dazu anstachelt, weil er weiß, dass da vorne eben einer nicht nur auf seinem Niveau ist, sondern dass er ihn auch an einem guten Tag schlagen kann. 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 aus Sicht für Alcaraz, der ja nicht mal die 20 überschritten hat. Er ist einfach jetzt schon in der absoluten Weltspitze angekommen und der erinnert da so ein bisschen auch an Rafa Nadal, der junge Spanier damals. Hat ja auch ähnlich früh begonnen.
Ja, auf alle Fälle. Und Boris Becker hat mit 17 Jahren auch Wimbledon gewonnen. Also man kann im Tennis auch im jungen Alter schon diese großen Erfolge feiern. Es ist natürlich spannend, inwiefern Djokovic sich davon jetzt beeinflussen lässt. Ja, auch gerade, weil der erste und der dritte Satz ja eben komplett gegensätzlich lief. Weil er Djokovic ja recht gut ins Match reingestartet ist, aber es hat wirklich spektakuläre Ballwechsel gegeben. Extrem lange Spiele. Also ich habe ein Spiel gesehen, das ging, glaube ich, 20 oder 25 Minuten allein schon für eben dann 26. einen Punkt. Also das ist schon wirklich Hammer, was die da geliefert haben. Und am Ende sind es natürlich auch die beiden der prägendsten Gestalten des ganzen Turniers gewesen, haben sich auch im Halbfinale beide in drei Sätzen direkt durchgesetzt. Alcaraz gegen Medvedev und Djokovic gegen Sinner. Ja, ich denke, wenn wir jetzt gleich auf die deutsche Perspektive schauen, ist das aber trotzdem immer noch das, was bei uns jetzt eher hängen bleibt, als das, was wir aus deutscher Sicht berichten können, weil wir im Vergleich zum French Open auch keinen deutschen Grand-Slam-Titel eingefahren konnten hier zum Wimbledon.
Ja, genau. Also, aber hier nochmal kurz dazu. Genau, das eine Spiel ging 26 Minuten. 13 Mal kam es zu einem Deuce in diesem Spiel. Also ein Wahnsinnsspiel, was da zwischendrin gespielt wurde. Genau, und Alcaraz ist übrigens doch schon 20. Ich dachte, er hat sie noch nicht überschritten.
Ja.
Aber genau, ja, aus deutscher Sicht war es enttäuschend. Wir haben ja, glaube ich, letzte Woche auch schon auf die Spiele geguckt, weil in der vergangenen Woche fand ja dann, ich glaube, nur ab Viertelfinale alles statt. Aber ja, Zverev ist zwar wieder in den Top 20 und damit auch die neue Nummer 1 wieder aus deutscher Sicht, aber konnte eben auch beim Turnier nicht unbedingt überzeugen, das gehört dazu. Ich hab's gar nicht vor mir, ich glaube, es war Achtelfinale, in dem er ausgeschieden ist, oder? Oder war es dritte Runde?
Dritte Runde gegen Berrettini in drei Sätzen.
Ach, genau.
Am vergangenen Samstag.
Ah, das war verdammt ärgerlich gegen Berrettini, weil
jeder Satz gespielt.
Genau, jeder Satz war richtig eng und am Ende war es eben doch immer Matteo Berrettini, der sich durchsetzte. Ganz knapp am Ende mit 6-3, 7-6, 7-6, zweimal ging es in diesen Tiebreak. Also sehr unlucky. Berrettini hat dann aber wirklich auch Alcaraz einen richtigen Fight geliefert. In fünf Sätzen konnte Alcaraz hier erst dann im Achtelfinale Berrettini schlagen. Ja, und bei den Damen, um da auf die Frauen, auf die deutschen Frauen zu schauen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber kurz kann man das sicherlich auch nochmal ansprechen, bevor wir dann auch da auf die Siegerin gucken. Da kam ja niemand aus deutscher Sicht über die zweite Runde mal wieder hinaus. Das ist momentan die Regelmäßigkeit. Auch Petkovic hat da in letzter Zeit öfter mal laut vormerken lassen, dass es da nicht gut aussieht, auch in der Jugend, was da hinterherkommt. Wir haben gerade keine einzige Deutsche unter den Top 50, also es sieht gerade ein bisschen düster aus, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber für wen es auf keinen Fall düster aussah, das war die Siegerin am Ende, denn gegen Ons Jabeur gewann die Tschechin Markéta Vondrousová, die nicht mal gesetzt war vor dem Turnier, 6-4, 6-4 und Ons Jabeur drittes Finale in einem Grand Slam, drittes Spiel, was sie verliert. Da geht es leider, kommt es leider immer noch nicht zum absoluten Durchbruch, sie ist ja schon seit Jahren jetzt unter den Top Ten, aber um jetzt wirklich diesen Schritt in die Weltspitze zu gehen, muss sie eben jetzt auch mal den ersten Grand Slam gewinnen. Und wieder, selbst gegen eine nicht gesetzte Spielerin, hat es nicht gereicht. Vondrousová kämpft sich damit übrigens von Platz 42 im WTA-Ranking auf Platz 10. Also ein gutes Turnier kann richtig viel ausmachen.
Und diese Reise der ungesetzten Spielerinnen beginnt ja spätestens schon im Viertelfinale bei diesen Wimbledon Championships. Also Svitolina schmeißt Swiatek raus, das haben, glaube ich, auch nicht viel erwartet. Vondrousová hat Pegula rausgeschmissen, die waren 4 gesetzt. Jabeur hat dann gegen Rybakina gewonnen, Sabalenka hat Kies rausgeschmissen. Dann war es im Halbfinale eben Jabeur gegen Sabalenka und die beiden ungesetzten, mehr oder weniger Svitolina gegen Vondrousová, 3-6, 3-6. Das ging dann recht schnell durch und das ist natürlich auf der einen Seite ein Riesenerfolg für die Tschechien, aber ich glaube auch, dass Ons Jabeur das mehr oder weniger irgendwann auf jeden Fall auch hinbekommt. Wir sind euch aus dem Herrendoppel noch schuldig, dass Tim Pütz und Kevin Kravitz da im Halbfinale ausgeschieden sind. 4-6, 3-6 gegen Granollers und Ceballos, die das Finale allerdings verloren haben. Kolow und Skupski haben da gewonnen. Im Damendoppel ist es aus deutscher Sicht Laura Siegemund gewesen, die letzte Verbliebene war, zusammen mit Svoraneva im Viertelfinale ausgeschieden. Da sind Stykova und Sie. David spricht Tennisnamen aus, immer ganz, ganz große Klasse. H-S-I-E-H, dann könnt ihr euch was draus bauen. Und im Mixed-Doppel ist es auch nicht dazu gekommen, dass wir wie in Paris, habe ich ja vorhin schon angesprochen, einen deutschen Turniersieg hatten, weil Kevin Kravitz mit Young zusammen im Achtelfinale ausgeschieden ist. Also auch da kann es ja vielleicht bei den US Open noch ein Stück besser werden, dann wieder auf Hartplatz.
Ja, genau, also haben wir auch schon oft gesehen, dass bestimmte Spieler und Spielerinnen mit der Textur des Platzes auch immer mal ihre Probleme haben können, dass das doch einen Unterschied machen kann. Dementsprechend ja, hoffen wir da, dass es auf jeden Fall besser wird. Und ja, das war auf jeden Fall ja der vorletzte Grand Slam in diesem Jahr. Und jetzt freuen wir uns natürlich noch alle auf die US Open.
Ja, und es geht auch direkt schon weiter, also jetzt in Start und Hamburg steht auf dem Programm, es sind also fleißig Turniere, die jetzt auch direkt daran anschließen, also da ist der Tenniskalender noch lange nicht zu Ende und wir kommen zur Tour de France, die uns natürlich auch begeistert hat in den letzten Tagen. Kleiner Rückblick auf die Etappen, die wir seit Dienstag gesehen haben, unter anderem mit einem Etappensieg dort dann am Dienstag von Pello Bilbao vor Georg Zimmermann. Das Ganze war doch ein spannendes Finish und am Ende dann doch schade, dass der Deutsche den Etappensieg nicht über die Ziellinie gebracht hat. Am Mittwoch hatten wir auf der 11. Etappe dann einen dritten Platz von Phil Bauhaus im Sprint, den einmal mehr Jasper Philipsen gewinnen konnte. Dylan Groenewegen ist da auf Platz 2 gefahren. Und dann ging es so langsam in die Berge, aber erstmal ein Sieg von Isagir vor Bourgeaud und Matteo Jorgensen. Also da keine nennenswerte Position aus deutscher Sicht. Da waren jetzt Pollitt mit Platz 14 der Beste. Und dann ging es so richtig rein, 13. Etappe, Kwiatkowski gewinnt und dann das große Favoritenduell Pogacar gegen Vingegaard, in dem Falle mit Platz 3 und 4 auf der Etappe, da haben sie sich 4 Sekunden abgenommen, was das für die Gesamtwertung bedeutet, blicken wir gleich noch drauf. 14. Etappe, Carlos Rodriguez gewinnt für Ineos Grenadier sehr, sehr gut die Etappe, dahinter wieder Zweikampf von Pogacar und Vingegaard, die haben sich da allerdings überhaupt nichts genommen. Und ja, genauso ist es gestern eigentlich auch gewesen. Von daher sind wir natürlich gespannt, was nach dem Etappensieg von Wout Poels, den wir gestern gesehen haben, so in der kommenden Woche passiert. Gesamtwertung sieht jetzt folgendermaßen aus. Jonas Vingegaard weiter in Gelb für das Team Jumbo-Visma 10 Sekunden vor Tadej Pogacar. Das ist ungefähr gar nichts. Carlos Rodriguez hat sich durch den Etappensieg jetzt Platz 3 im Gesamtklassement gesichert. Der aus dem deutschen Team stammende Australier Jai Hindley ist auf Platz 5 zurückgefallen. Adam Yates jetzt neuer Vierter in der Gesamtwertung. In der Bergwertung sind Ciccone und Paulus punktgleich. Aber ich denke, wenn Vingegaard und Pogacar jetzt noch ein paar Punkte holen, können die sogar noch vorbeiziehen. Mal schauen. Philipsen wird sich sicherlich das Sprinttrikot holen. Jumbo und Ineos und UAE können eigentlich alle die Teamwertung noch gewinnen. Also da ist wirklich viel drin. Aber, und das haben wir vor 3 Tagen noch gesehen, gab es so gut wie keine Massenstürze bei der Tour. Das hat sich in den letzten 2 Tagen geändert. Unter anderem ausgeschieden und nicht mehr dabei Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Louis Meintjes, Romain Bardet, also wirklich auch große Namen, die da Opfer dieser Stürze geworden sind. Chavez ist noch mit rausgeflogen. Also gerade da haben wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer, die an der Strecke stehen, ja, eine gewisse Rolle gespielt, die dann zu den Stürzen geführt haben. Das wird hoffentlich morgen nicht der Fall sein. Dienstag gibt es ein Bergzeitfahren mehr oder weniger, wo es dann einen Berg hochgeht, den es vor einigen Tagen schon bergab runter geht. Das wird auf jeden Fall spannend. Dann haben wir am Mittwoch nochmal eine richtige Alpenetappe Ohr-Kategorie Richtung Courchevel, 166 Kilometer. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann Donnerstag und Freitag Sprint, Samstag in den Vogesen, dann durchaus vielleicht nochmal herausfordernder, als viele denken. Da könnte es dann, falls es sich nicht schon entschieden hat, bei der letzten relevanten Etappe, muss man ja schon sagen, nochmal spannend werden, bevor es dann am Sonntag das große Schaulaufen quer durch die olympischen Radsportstätten für nächstes Jahr geht. Da ist das Finale ja dann in Nizza und nicht in Paris.
Ja, ganz genau. Also es verspricht weiter Entspannung. 10 Sekunden zwischen Pogacar und Vingegaard momentan, glaube ich. Also die liefern sich gerade bei den Bergetappen momentan wirklich so ein ausgeglichenes Rennen. Wir können, glaube ich, mit Spannung verfolgen, wie es dann wird. Jetzt geht es ja nochmal richtig in die Alpen, oder?
Genau. Also jetzt gerade Richtung Courchevel, das wird nochmal richtig zwiebeln. Wenn nicht das Einzelzeitfahren morgen schon für Klarheit sorgt, aber da wage ich noch keine Tipps. Ich kann einfach nur mehr unterstreichen, guckt euch die Etappen an bei ARD oder Eurosport. Das lohnt sich da auf jeden Fall und das ist wirklich so spannend wie nie, dass wir so lange noch den engen Zweikampf haben, der sich wirklich bei jeder Etappe rauskristallisiert. Das war ja quasi eine Etappe gleich 2 Rennen haben, weil die beiden in den letzten Tagen noch nicht um die Tagessiege mitgefahren sind. Das heißt, wir haben ein Rennen um den Tagessieg, das immer spannend ist, und dann haben wir noch das separate Rennen, wer von den beiden am letzten Anstieg, hoffentlich vielleicht auch mal nicht nur am letzten Anstieg, dass wir noch länger diese Spannung aushalten. Das lohnt sich auf jeden Fall, da kann ich nur empfehlen, einzuschalten.
Genau, heute jedenfalls Ruhetag, wie immer montags, und dann geht's morgen eben, wie du schon richtig sagtest, weiter. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Pause. Gleich geht's noch weiter mit der Schwimm-WM, die begonnen hat. Triathlon-WM fand in Hamburg statt, Leichtathletik, und dann hören wir uns gleich wieder.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den weiteren Ereignissen. Und wenn ihr glaubt, die Sportereignisse, die großen prägenden, sind jetzt schon vorbei. Nein, denn eine der wichtigsten olympischen Kernsportarten, die oft viel zu selten auf eurem Fernsehschirm landet, wird auch Teil einer Weltmeisterschaft aktuell. Und zwar die Schwimmweltmeisterschaft hat begonnen. Und das auch aus deutscher Sicht sehr, sehr schön. Denn Flo Wellbrock hat schon über die 10 Kilometer im Freiwasser Gold geholt. Oliver Clement auch auf dem Podest mit Bronze, sicherte sich auch das Olympiaticket. Selbiges konnte auch Leonie Beck erreichen. Über die 10 Kilometer sicherte sie sich nicht nur das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris nächstes Jahr, sondern eben auch Gold über die 10 Kilometer bei den Damen. Und Benny, unser Athlet der Woche vor ein paar Wochen, Frithjof Seidel, der einzige wirklich nennenswerte deutsche Synchronschwimmer, ist auch schon sensationellerweise bei seiner ersten Weltmeisterschaft ins Finale eingezogen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Zeichen, dass wir auch in dieser Disziplin auch bei den Herren jetzt mehr oder weniger vertreten sind. Das ist ja mehr oder weniger auch neu oder revolutionär mindestens. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, was da in den kommenden Tagen und Wochen in Fukuoka noch so passiert. Spätestens dann, wenn die Beckenschwimmerinnen und Schwimmer an den Start gehen, hoffen wir vielleicht doch noch auf das ein oder andere zusätzliche Edelmetall. Und dass Schwimmen ja nicht nur im Schwimmen relevant ist, das kannst du uns gleich erzählen.
Ja, genau. Also klar, bei den Schwimmern war aus deutscher Sicht natürlich auch hervorragend, dass kurz davor im Rahmen der Finals auch die deutschen Meisterschaften im Schwimmen in allen möglichen Disziplinen stattfand. Das heißt, da konnten die Top-Athleten vielleicht auch ein bisschen die deutsche Meisterschaft als Generalprobe für die jetzige WM nutzen. Und du sagst es schon, mit Schwimmen hat auch die nächste Sportart zu tun. Denn momentan findet in Hamburg die Triathlon-WM statt und auch da gab es schon durchaus Erfreuliches zu berichten. Denn vor den Augen von Thomas Bach gab es tatsächlich in der deutschen Mixstaffel Gold für Tim Hellweg, Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann, die Schlussläuferin, über 4x300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,75 Kilometer Laufen. Der letzte Sieg für eine WM-Staffel aus deutscher Sicht gab es 2013, da war noch Jan Frodeno dabei, Anne Haug war noch dabei, also zwei Ironman-Weltmeister, ja. Das Tolle ist, dass dafür jetzt schon für Olympia 2024 feststeht, dass zwei Startplätze aus deutscher Sicht sicher sind für Damen sowie Herren. Und ich denke, das ist generell eine tolle Möglichkeit, sich mal mit dem Sport zu beschäftigen, auch weil es da zudem noch in Hamburg gerade stattfindet. Spannend weiterhin und besonders schön, dass es so früh doch zu so einem großen Erfolg schon kommt.
Ja, auf alle Fälle. Genau das Gleiche denken wir und hoffen wir natürlich auch in der Leichtathletik. Da ist gerade die Para-WM, da haben wir natürlich noch den großen Traum von Markus Rehm, der ja schon mit 8,72 Meter den Para-Weltrekord dieses Jahr aufgestellt hat, vielleicht doch als erster Mensch die 9-Meter-Marke zu knacken. Mhm. Das hat jetzt bei der WM nicht funktioniert. Aber natürlich trotzdem Gold. Glückwunsch da auf jeden Fall, auch wenn es eine Klage der US-Amerikaner gegeben hat, dass er ja mehr oder weniger verbotene Spikes angehabt haben soll, die aber vorher von den Kampfrichtern abgenommen wurden. Also es ist schon interessant, was da mitunter passiert. Wir haben die U23-WM in Espoo in Finnland in der Leichtathletik. Die ist, was das Gesamtfazit angeht, vielleicht ein bisschen schlechter ausgegangen als in den letzten Jahren, aber unter anderem hervorheben können und müssen wir da Olivia Gürt, die unter 9 Minuten 30 gelaufen ist, über die 3000 Meter Hindernis und damit einen neuen Meisterschaftsrekord für die U23-WM aufgestellt hat. Malaika Miyamo, hatte ich ja letzte Woche schon aus Kassel berichtet, es ist doch ein Muskelfaserriss geworden. Das heißt, der WM-Start wird nur gelingen oder passieren, wenn beim Trainerteam klar ist, dass Medaillenaussichten da sind. Ansonsten wird das als Vorsichtsmaßnahme vielleicht doch ausgelassen. Da auf jeden Fall auch gute Besserung. Wir drücken die Daumen. Diamond League ist natürlich auch jetzt wieder unterwegs und im Gange in Vorbereitung auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest. Da gibt es am Freitag ein Meeting in Monaco, am Sonntag ist London auf dem Programm und auch in Schlesien gab es jetzt eins am vergangenen Wochenende. Da hat unter anderem Tobias Potje, den ihr in den kommenden Tagen vielleicht auch nochmal auf unserem YouTube, TikTok und Instagram-Account sehen könnt. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was abgefilmt von den deutschen Meisterschaften. Der ist 2,34 Meter gesprungen und damit persönliche Bestleistung. Mateusz Czubilko ist vor ein paar Jahren, das ist auch schon Ewigkeiten her, 2,35 gesprungen. Das heißt auch aus deutscher Sicht wirklich eine Top-Leistung. Mehr oder weniger Zweiter geworden, zusammen mit Tamberi, dem italienischen Olympiasieger. Weil Barstim, der geborene Katari, das muss man tatsächlich dazu sagen, bei ihm mit 2,36 Meter den Diamond League-Bewerb dort gewonnen hat. Ganz gut gelaufen für Katharina Trost. Über die 1500 Meter hat sie die WM und die Olympianorm ergattern können. Und Dina Lückenkämper, die war nicht ganz so zufrieden mit 11,09 Sekunden. Ja, sechs Hundertstel langsamer als bei der deutschen Meisterschaft in Kassel. Aber ich denke, auch da geht es im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ganz gut. Ansonsten Bocanalita Beere, Fünfter im Stabhochsprung. Da hat sich Mondo als Einziger über die 6 Meter gewunden. Wenig überraschend. Jakob Ingebrigtsen natürlich wirklich ohne Konkurrenz über die 1500 Meter. Sonst über die Hindernisdistanzen werden wir sicherlich vielleicht ja doch schon Zeiten auch sehen, die wieder an Weltrekorden kratzen können. Also ich glaube, da ist dieses Jahr noch viel geboten in der Leichtathletik und da lohnt sich wie immer ein Blick darauf, was sich ja bei Track and Field so tut in den kommenden Wochen.
Ja, definitiv. Und ich würde sagen, bevor wir dann auch gleich nochmal zum Motorsport kommen, habe ich auch noch ein bisschen was aus dem Dartsport, denn da wird das große Sommerhighlight steht an. Das World Matchplay. Und es hat sowohl der erste deutsche Spieler schon gespielt, als auch die erste große Überraschung ist schon passiert. Denn Michael van Gerwen ist sehr überraschend in der ersten Runde bereits ausgeschieden. Und das gegen Brendan Dolan, also gegen den Nordiren, der immer mal wieder für einen Prototitel gut ist. Aber dass er hier Michael van Gerwen auf der großen Bühne des World Matchplay schlägt, ist doch eine sehr große Überraschung. Gestern 10-7. Michael van Gerwen spielte keine schwache Partie, war auf den Doppeln immer mal ein bisschen zu inkonsequent und Brendan Dolan spielte eben seinen 95er, 96er Schnitt und holte sich tatsächlich am Ende ein 10-7. Für Martin Schindler reichte es wiederum gestern Nachmittag nicht. 8-10 verlor er doch denkbar knapp gegen Danny Noppert, den Major Champion vom letzten Jahr von UK Open. Besonders schade, weil es doch noch mal zu einer Aufholjagd kam. Denn ja, 9-7 lag er hinten. Und kam dann Gott sei Dank noch mal kurz ran. Aber ja, es hat dann leider nicht gereicht. 116er Finish zum Match war das, glaube ich, dann von Danny Noppert, was dann die Träume von Schindler über den ersten Sieg beim World Matchplay zerplatzen ließ. Gabriel Clemens spielt noch. Das ist vielleicht auch interessant. Der spielt nämlich, ich glaube, heute Abend müsste der spielen, gegen Johnny Clayton, genau heute Abend, als letztes Spiel tatsächlich in der Abendsession um 23.15 Uhr ist es Stand jetzt angesetzt. Ansonsten warten auch heute interessante Spiele, übrigens alle Spiele heute Abend, Vandenberg gegen Ross Smith, Ryan Searle gegen Raymond van Barneveld, der es seit 5 Jahren das erste Mal wieder zum World Matchplay geschafft hat. Zudem Peter Wright gegen Andrew Gilding, auch da ist es interessant, wie Peter Wright hier reinkommt, weil er bisher ein sehr schwaches Jahr gespielt hat und eben das zweite deutsche Highlight, Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Also The Zone einschalten heute Abend, leider auf Sport1 nicht verfügbar, das World Matchplay, das ist ein bisschen schade, weil es ja doch das Highlight neben der WM ist und ja, damit geht's jetzt in den nächsten Tagen auch schon in die Achtelfinals.
Ja, genau, da ist das Sommerhighlight, also auch in Darts keine Pause, Benny. Es geht überall weiter und auch im Motorsport, da geht ja der große Preis von Ungarn, der steht da unmittelbar bevor in der Formel 1. Da gibt es ja auch, wir haben schon häufiger darauf hingewiesen, die Next Generation Übertragung bei Sky, das wird sicherlich auch interessant. Bei Audi hört man, dass sie sich aus vielen Motorsportserien aktuell zurückziehen, um sich voll auf die Formel 1 Aufgabe ab 2026 zu konzentrieren. Das ist sicherlich auch im Hinblick auf Mick Schumacher sicherlich für die deutschen Medien immer ganz interessant und auch was die deutschen Strecken anbetrifft, ob der deutsche Grand Prix vielleicht doch wiederkommt und das Fahrerbeben, Benny. Wir haben es oft angesprochen, AlphaTauri, seit das Team so heißt, ist man in der Konstrukteurswertung 7., 6. und 9. geworden. Aktuell steht man auf Rang 10 in der Konstrukteurs-WM, hat 2 mickrige Punkte sammeln können und die hat nicht Nick de Vries geholt, der ist nämlich als einziger zusammen mit Logan Sargeant noch ohne Punkte in diesem WM-Jahr und das hat jetzt dazu geführt, dass Daniel Ricciardo nicht nur eine Sitzanpassung in Faenza vorgenommen hat, sondern auch den festen Sitz übernehmen wird und Nick de Vries im AlphaTauri ersetzt. Was hältst du davon?
Ja, spannend. Also, was man ja bei Ricciardo in den letzten Jahren schon immer gemerkt hat, ist, dass wenn sein Auto nicht so mitspielt, wie er es will, er auch der Erste ist, der mit seinem Auto große Probleme hat. Also bin ich gespannt, wie er mit dem AlphaTauri umgeht. Ich glaube, dass de Vries ausgetauscht werden muss, das war irgendwie für viele klar und das ist passiert auch. Man setzt jetzt einen erfahrenen Mann wie Ricciardo dahin. Es gab ja auch Diskussionen sogar, ob er vielleicht für Perez eingesetzt wird, aber das wäre, glaube ich, doch eine Ebene zu hoch, auch wenn es bei Perez gerade sehr düster aussieht. Ich bin gespannt, wie es mit AlphaTauri weitergeht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so viele Punkte aus Sicht für Ricciardo werden, weil ich schon den Eindruck gewonnen habe, gerade im letzten Jahr, dass das einfach ja nur noch mit einem Top-Auto klappen kann. Und dementsprechend glaube ich, es wird besser als mit De Vries, aber so einen großen Schritt nach vorne wird es auch nicht geben.
Ja, gleichwohl wird es natürlich nicht nur spannend sein, jetzt zu sehen, was Daniel Ricciardo im AlphaTauri, der nächstes Jahr auch nicht mehr so heißen wird, liefern kann, sondern auch, was Nyck de Vries jetzt macht, weil das ja schon noch beachtlich ist. 2019 hatte die Formel 2 gewonnen, die Formel E, da war er ebenfalls erfolgreich, 2020/21. Danach hat er natürlich diese sensationelle, kurze Auftritte in der Formel 1 gehabt, letztes Jahr in Italien, da in die Punkte gefahren und dank diesem Hype auch das Formel 1 Cockpit bekommen. Wie das jetzt noch weitergeht bei ihm, ist auch eine spannende Sache und da bleiben wir natürlich auch auf dem Laufenden und gespannt, denn ich glaube, so schnell werden wir ihn zumindest in dem Red Bull finanzierten Auto nicht mehr sehen, der Fahrer, der ursprünglich auch enge Verbindungen mit Mercedes hatte.
Ja, definitiv. Also das sehe ich auch noch nicht. Aber vielleicht können wir die Causa auch noch aufmachen, weil, wie gesagt, bei Red Bull mit Perez sieht es in den letzten Rennen wirklich auch düster aus, wo es dann teilweise nicht für die Top 10 gereicht hat und regelmäßig es nicht mehr für die Top 5 reicht. Meinst du, da passiert was?
Ich weiß nicht, wer da einsteigen soll.
Ja, das ist eben die Frage.
Also Liam Lawson kann man natürlich da reinsetzen, aber wenn Nyck de Vries die Zeit braucht, um sich reinzufinden, dann braucht das jeder andere auch. Ich glaube, so schlecht ist der jetzt nicht. Das sehe ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Also Ricciardo ist ja jetzt belegt, Liam Lawson ist der Einzige, der mir da in den Sinn kommt. Alles andere finde ich zu weit hergeholt und intern von einem anderen Team unter dem, ja, jemanden wegzuholen, das sehe ich auch nicht. Man wird einen Teufel tun und irgendwie Pierre Gasly zurückholen oder so. Also nein, und auch Mick Schumacher wird nicht Red Bull fahren.
Man darf ja wohl noch träumen.
Genau, ihr dürft natürlich auch träumen, unter anderem von unseren Themen im Fußballteil. Und wenn ihr wieder aufgewacht seid, dann könnt ihr euch fragen, über was haben die Jungs gesprochen. Das könnt ihr nämlich auch überprüfen nach der Pause. Dann geht es weiter mit der Frauen-WM, den Transfergerüchten, unter anderem mit Messi und Busquets in Miami. Also es bleibt wild im Fußball und wir bringen euch auf das Laufende, was gerade so los ist. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder wie immer am Ende einer Episode mit dem Fußballteil. Falls wir irgendwas vergessen haben in den vorherigen Rubriken, dann schreibt uns gerne at onthepitch-pod oder uns eine Mail an die verschiedenen Plattformen. Ihr könnt uns auf jeden Fall erreichen. Wir freuen uns immer über Feedback und falls wir Schlagzeilen vergessen haben, dann teilt uns das gerne mit. Wir sind beim Fußball angekommen, Benni. Und bevor wir zu dem kommen, was in den letzten Tagen so im Hinblick auf die Zukunft passiert ist, kann ich euch sagen, dass Mexiko den Goldcup gewonnen hat vor spektakulärer Kulisse im SoFi Stadium. Das neu errichtete NFL-Stadium, guckt auf jeden Fall mal Bilder an, das sieht wirklich spektakulär aus. Zum 9. Mal den Titel geholt, 1:0 gegen Panama gewonnen. Auch das überraschend, dass die im Finale waren. Und ansonsten blicken wir, würde ich sagen, erst so ein bisschen auf die Frauenweltmeisterschaft, dann auf die Transfers und dann auch auf den Spielplan für die erste Bundesliga der Spieltage, weil auch der ist schon veröffentlicht worden.
Ja, ganz genau. Also erstmal natürlich, wie du schon richtig sagtest, in dieser Woche am Freitag beginnt die Frauenfußballnationalmannschaft in Neuseeland und Australien.
Weltmeisterschaft.
Weltmeisterschaft, was da?
Und es ist Donnerstag.
Donnerstag, genau. Mit dem Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Norwegen. Australien spielt am gleichen Tag, 3 Stunden später um 12 dann auch gegen Irland. Also da geht's jetzt richtig los. Deutschland steigt erst nächsten Montag ein gegen Marokko. Um 10.30 Uhr ist das erste Eröffnungsspiel für Deutschland. Und uns erwarten auch einige Top-Duelle in der Vorrunde, David. Also wenn ich hier mal kurz durchgehe, Niederlande, Portugal springt mir hier ins Bild. Wir hatten Brasilien gegen Frankreich hier schon auf dem Plan gehabt. Also doch einige Top-Duelle, die uns da auch schon in der Vorrunde, in der Gruppenphase guten Fußball präsentieren können.
Und wir gucken natürlich auch immer als politisch Interessierte darauf, was uns sonst noch so auffällt. Da finde ich sowas wie USA gegen Vietnam, gerade wenn ich gestern Forrest Gump geguckt habe, doch auch immer interessant. Das vielleicht nur am Rande, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass natürlich nicht alle Spiele zur Nacht schlafender Zeit stattfinden. Das muss man auf jeden Fall auch hervorheben. Natürlich gibt es Spiele, die um 4.30 Uhr oder 3 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden. Aber es gibt eben auch viele Tage, wo das erste Spiel erst um 7 oder 8 Uhr ausgetragen wird. Also das ist auf jeden Fall keine Ausrede, nichts von der Frauen-WM zu sehen. Wir sind auf jeden Fall dabei, ebenso wie ARD und ZDF. So werden Christina Graf und Bernd Schmelzer euch zum Beispiel am Donnerstag mit den ersten beiden Spielen beehren. Und alles Weitere zu den Übertragungsmodalitäten können wir bei Screentime nochmal ansprechen. Und auch sonst sportlich gesehen natürlich hoffen wir darauf, dass es besser läuft als bei Sambia im Testspiel in Fürth. Das ist ja spektakulär, dann doch noch mit 2:3 verloren gegangen ist. Die Mannschaft ist schon in Australien und Neuseeland. Man hat sich da jetzt wirklich lange Akklimatisierungszeit gegönnt vorher und dann hoffen wir, dass es am Montag gegen Marokko auf jeden Fall gut losgeht, weil ich glaube, man hat ja vom DFB in den letzten Monaten genug Schlechtes gesehen und ich meine, noch ein Vorrundenausscheiden nach Katar und der U21-EM der Herren brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal.
Ja, und gerade weil wir ja auch schon darüber berichtet hatten, als die Gruppenphase feststand und die Gruppen feststanden, dass man doch relativ Glück gehabt hat mit der Gruppenphase, mit der Zusammensetzung. Man hat jetzt nicht das große Top-Team in der Gruppe. Das heißt, es könnte einem da auch nochmal in die Karten spielen. Aber ja, was natürlich auch die Testspiele jetzt auch gegen Sambia unter anderem gezeigt haben, dass man sich natürlich auch gegen kleinere Teams durchaus schwer tun kann. Wir hoffen da natürlich nur das Beste. Aber wie gesagt, es gibt auch sonst reichlich Top-Duelle. Ich hatte eben hier gerade noch was ganz anderes gefunden. Genau, Niederlande gegen die USA ist zum Beispiel auch schon ein Gruppenspiel. Also da wartet richtig viel auf uns, auch wieder ein paar spannende kleine Teams dabei. Haiti ist zum Beispiel dabei, die treffen unter anderem auf China. Sambia habe ich schon angesprochen, Costa Rica, Jamaika ist dabei, Vietnam. Also ja, bei den Frauen ist der Unterschied zwischen der Spitzenklasse und den hinteren Nationen bei einer Weltmeisterschaft natürlich oft noch doch ein bisschen unterschiedlicher als beim Fußball der Herren.
Aber er wird nicht mehr so drastisch sein, wie, glaube ich, so genau. Vor 12 Jahren bei Deutschland.
Wo es dann also, auch mal 12-0 gab oder so, ne?
12-0 ja. Von Äquatorial Guinea oder so.
Genau. Nee, genau, das gleicht sich langsam an. Das ist natürlich auch erfreulich. Und ja, dann freuen wir uns, glaube ich, alle auf die Eröffnung am Freitag und dass es dann auch endlich losgeht, denn wenn wir schon kein Sommermärchen im letzten Jahr bei den Herren haben konnten, genießen wir es jetzt bei den Damen umso mehr hoffentlich.
Genau, währenddessen grüßen wir beide natürlich aus der Klausurenphase. Ausgiebige Vorbereitung nochmal explizit auf die Frauenweltmeisterschaft gibt es unter anderem bei Fußball MML Daily, das heute wieder angelaufen ist. Und was wir auf jeden Fall auch hervorheben müssen, ist, dass der Rasenfunk gerade im Hinblick dieser TV-Dramatik, dass sich ja lange Zeit kein Übertragungspartner gefunden hat, dazu entschlossen hat, natürlich in dem eigenen guten Finanzmodell auch jemanden eigenes, Annika, oh Gott, ach, ich habe den Namen vergessen, das kriege ich gleich noch raus, eine eigene Korrespondentin nach Australien und Neuseeland zu schicken, die beim Turnier da berichten wird. Also auch das auf jeden Fall eine gute Quelle. Die haben auch eine sehr, sehr ausführliche Vorschau gemacht. Also auch da seid ihr im Hinblick auf die Frauenweltmeisterschaft bestens informiert. Den Namen liefere ich gleich noch nach und dann kann Benny uns schon mal so seine ersten Transfergerüchte präsentieren.
Ja gut, also das Größte, was natürlich jetzt schon länger umhergeistert, ist Harry Kane. Ob er zum FC Bayern wechselt?
Annika Becker, hatte ich es doch richtig im Kopf.
Annika Sorry. Becker, okay, alles gut. Ja, das steht jedenfalls noch nicht fest, aber ich glaube, wir können uns wieder doch noch auf ein paar spannende Wochen bis zum Deadline Day einstellen. Ich weiß gar nicht, was bei dir da jetzt noch so direkt in den Kopf kommt. Also ich denke da, wie gesagt, vor allem an Harry Kane. Ich sehe hier gerade, dass Alex Nübel wohl in Gerüchten zum VfB Stuttgart wechseln könnte. Ja, Kolo Muani, man weiß es ja noch nicht, ob er doch noch mal ein Jahr dranhängt oder für einen Haufen Geld zu PSG wechseln könnte. Da könnte man, glaube ich, auch aus Frankfurter Sicht noch mal richtig eincashen. Also, ja, es sind so ein paar Namen, die eben hier rumgehen. Ich habe da leider momentan selbst nicht so den kompletten Überblick, werde mir das aber auch versuchen, durch reichlich Podcasts in den nächsten Wochen anzulesen. Weil irgendwie guckt man, gerade wenn man dann abgestiegen ist, doch natürlich gerade auf seinen Verein, was da vor allem geht, ne?
Und ich kann auch total verstehen, dass wenn Brian Lassmer bei Schalke 04 aufläuft, dass man dann mit Transfers natürlich schon gesättigt ist. Weil ich meine, was soll da Besseres noch kommen? Zum Beispiel Sergio Busquets und Lionel Messi. Das ist allerdings nicht beim FC Schalke 04 passiert, sondern bei Inter Miami. Das ist natürlich jetzt wirklich spektakulär, dass sich diese Barcelona-Achse genau da dann wieder vereinigt. Also ist schon wirklich spektakulär. Schade unterdessen für Werder Bremen, dass sich Naby Keita, der spektakulär ja dann jetzt doch an die Weser gewechselt ist, der schon verletzt hat, da auf jeden Fall gute Besserung. Genauso an Christian Günther, der sich den Arm gebrochen hat bei einem Testspiel. Und ansonsten gibt es wirklich auch ja schon hitzige Transfers. Pulisic zum AC Mailand ist mir da zum Beispiel jetzt über die Augen gelaufen vor ein paar Tagen. Und Hofmann-Ersatz Honorar er spielt jetzt bei Gladbach. Das wird schon interessant. Fofana von Chelsea wird zu Union Berlin ausgeliehen. Also ich meine, es gibt ja ganz, ganz spektakuläre Sachen wie jeden Sommer. Und schwer den Überblick zu behalten, das ist richtig.
Ja, ganz genau. Also wie gesagt, wir versuchen natürlich kurz vor Start der Bundesliga auch nochmal bestenfalls jemanden ranziehen zu können, um da nochmal natürlich genau auf die Kader zu blicken. Das ist uns natürlich auch immer besonders wichtig, weil das auch, ich glaube, nicht nur euch, sondern auch uns dann noch mal ein bisschen heiß macht auf die neue Saison, wenn man dann genau weiß, welche Fragen stehen im Raum, welche Spieler spielen in der nächsten Saison in Deutschland. Also, wenn ich da auf Union gucke, sehe ich da wieder echt einige spannende Transfers. Wie gesagt, Alex Krall wechselt ja auch zu Union, letzte Saison noch bei Schalke unter Vertrag. Also ja, doch spannende Transfers und ich glaube, wir können uns da wieder auf ein paar spannende Wochen bis zum Start der Bundesliga freuen.
Genau, Elias Giri und Robin Koch, das vielleicht noch aus hessischer Sicht, gehen zu Eintracht Frankfurt. Auch da wird natürlich ein bisschen Umbruch im Kader sein. Mal gucken, wie, du hast es angesprochen, dass sich mit Kola Muani noch weiterentwickelt. Und ansonsten seid ihr natürlich bestens versorgt, auch bei der ARD und dem ZDF. Und mit den mit Tour de France noch parallel genug Fußball zum Schauen. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, denn in 2 Wochen werden wir schon über den ersten Zweitligaspieltag sprechen, hier in unserem Wochenrückblick. Dann steht ja am 28.07. schon das Eröffnungsspiel an, Hamburger SV gegen Schalke 04. Die dritte Liga startet dann auch rein und die Spieltage für die Ansetzung für die ersten 8 Erstligaspieltage sind auch schon da. Also zum Beispiel sehen wir am 20.08. gleich an dem Sonntag des ersten Spieltags Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98. Es ist für mich immer noch ganz spektakulär. Dann am zweiten Spieltag natürlich Heidenheim gegen Hoffenheim. Das ist schon alles sehr, sehr interessant. Darmstadt gegen Union, das ist schon ganz ungewohnt, Benni.
Ja, genau. Also einerseits merkt man bei einigen Partien doch, dass es doch auch ganz gut losgeht. Aber bei manchen Partien denkt man auch, dass da wieder 2 Teams aus der ersten Liga absteigen, die man doch gerne oder gut und gerne zu den Teams aus der ersten Liga dazu zählt. Das finde ich immer besonders bitter. Also ich meine, ja, wenn ich jetzt auf Wolfsburg gegen Heidenheim gucke am ersten Spieltag, freue ich mich jetzt auch nicht unbedingt schrecklich auf diese Partie. Also es ist gerade so ein Umbruch, den man merkt irgendwie von Teams her, die vielleicht nicht so eine riesen Tradition haben oder eben noch nicht lange zu diesen Nonplusultra-Teams unter den Top-3-Ligen gehören, die sich jetzt aber so langsam durchsetzen und diese großen Riesen ehemals so langsam in Anführungszeichen wegsterben, wenn man das so sagen darf,
ja.
Wenn man von Bayern und Dortmund natürlich absieht. Aber,
genau, die auch relativ häufig jetzt auf Freitag und Sonntag spielen, also Samstag, ja. Wir sehen es gerade im Hinblick auf die neue Rechteperiode, Samstag wird gut entwertet und hat man auch solche Sonntagsschmankerl, 8. Spieltag, Heidenheim, Augsburg, Sonntag 17:30.
Ja, ganz genau, also, aber trotzdem, man freut sich natürlich, wenn es jetzt wieder losgeht, weil jeder romantisiert doch gerade am Anfang der Saison immer, ach, was wäre denn, wenn dann doch zum Beispiel Bayern mal plötzlich doch nochmal so eine schwache Saison fährt und was wäre denn eigentlich, wenn Leverkusen mit dem Kader, den die durchaus hätten, plötzlich mal richtig durchstartet, weil sie nicht nur ihren Kader zusammenhalten konnten, sondern ja auch den ein oder anderen spannenden Transfer gemacht haben in diesem Sommer schon. Zum Beispiel eben, ich gucke gerade selbst, Xhaka haben sie gekauft, Jonas Hofmann kommt dazu, Grimaldo kommt von Benfica Lissabon, also ich will hier nichts herbeirufen, aber es könnte doch vielleicht auch mal wieder eine spannendere Saison werden und irgendwie, da kann ich dich ja glaube ich mit reinnehmen, man hofft natürlich, dass man zu den Favoriten auch zählt, um wieder den Aufstieg festzumachen.
Ja, Schalke und Arminia lassen grüßen. Unterdessen hat Arminia Bielefeld das Trainingslager schon beendet. Dritte Liga ist ja auch nicht mehr so lange hin. Da kommen sicherlich noch ein paar Transfers dazu. Merkt euch mal Manuel Winzheimer, das könnte ganz interessant werden im Hinblick auf die Torschützenjägerliste. Kann sich mit Max Kruse dann beim Paderborner Verein, der in der zweiten Liga spielt, duellieren. Mal gucken, was da bei Arminia Sicht noch kommt. So ein paar Leute kommen noch. Ich gucke immer so ein bisschen, welche Rückennummern noch frei sind. Und sowas wie 2 und 3 sind ja normalerweise schon vergeben. Das ist bisher noch nicht der Fall. Also so ein bisschen was könnte noch kommen. Das ist auf Schalke, glaube ich, genauso. Und dann halten wir euch natürlich auch, was unsere Vereine betrifft, hier weiter auf dem Laufenden und denke, dass wir sonst soweit am Ende sind. Mhm. Oder, Benni? Haben wir noch was?
Ich wollte nur noch mal eine Kurzschlagzeile.
Ach, der alte Japaner, natürlich.
Das ist mir natürlich ganz wichtig. Denn,
der Nobuyaki Kasei des Fußballs.
Ja, ganz genau. Da gibt es noch eine spannende Meldung. Moment, das muss ich nur mal kurz aufmachen. Miura heißt der jedenfalls, der in der zweiten Liga in Portugal spielt und Achtung, 56 Jahre alt ist und tatsächlich seinen Vertrag nochmal verlängert hat. Der älteste aktive Profifußballer, der hat unter anderem schon in Brasilien gespielt, Japan, Italien, Kroatien und Australien, wurde dann aus seiner Heimat nach Portugal verliehen und spielt da jetzt fest noch ein weiteres Jahr beim Zweitligisten Oliveirense. Und scheinbar macht
sein
Körper.
Klingt wie ein Torwart vom SC Freiburg. Der Verein.
Ja, das stimmt. Ja, aber jedenfalls 56 Jahre. Dafür sind ja in gewisser Weise auch die Japaner bekannt. Ich meine, du hast schon vor der Folge gesagt, natürlich Nobuyaki Kasei, das ist natürlich der. Ja,
der ist 5 Jahre jünger.
Ja.
Nobi.
Und das musst du dir vorstellen.
51.
Klar ist sowieso Skispringen auch ein absoluter Hochleistungssport. Aber rein konditionell als 5 Jahre älterer noch, mit 56 im Profigeschäft im Fußball mitzuhalten, ja, das zollt mein Respekt. Und ich muss sagen, eine tolle Geschichte. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht spielen sehen, aber er hat auch über 80 Länderspiele für die japanische Nationalmannschaft gemacht, auch über 50 Tore. Also ist doch auch in Japan so eine kleine Legende.
Genau, also ich bin zwar mit Screentime Sport schon versiert da in dieser Hinsicht, aber dann freue ich mich schon drauf, wenn Benny uns nächste Woche verraten kann, wo er sich denn dann die zweite portugiesische Liga in der kommenden Saison anguckt, um diesem Japaner mal beim Spielen so zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns am Montag wieder. Viel Spaß mit, ja, trotzdem noch weiter Tennis, natürlich dann Leichtathletik, zweimal Diamond League steht auf dem Programm, Schwimmweltmeisterschaft und natürlich die Tour de France, die in die alles entscheidende letzte Woche geht.
Jawohl, bis nächste Woche.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.